Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In den USA wurde in den letzten Wochen ziemlich heftig diskutiert über einen Bestseller von Janine Cummins. American Dirt heißt er. Am Anfang wurde gejubelt, aber dann kam der Vorwurf, die weiße Autorin Janine Cummins würde in diesem Roman das Leid der mexikanischen Flüchtlinge ausbeuten und gegen das Verbot der Cultural Appropriation, ich wusste, dass ich mich da verspreche.
Schwieriges Wort, ja.
Verstoßen. das könnte man als typisch amerikanische Debatte abtun, aber mein Kollegen Frank Meyer hat dieses Problem nicht losgelassen. Er hat sich mal gefragt, wie ist das eigentlich hier bei uns? Auf deutsch-deutsche Verhältnisse kann man das übertragen? Und wie ist es, Frank? Kann man das auf unsere Verhältnisse übertragen? Haben wir auch hier mit kultureller Aneignung zu tun?
Ja, ich musste mich an das Thema erstmal so ein bisschen ranrobben, muss ich sagen, weil ursprünglich habe ich gedacht, ich finde das einen völlig unangebrachten Blick eigentlich auf Kunst, Kultur, Bücher, zumal dieses Konzept oder sogar Verbot der kulturellen Aneignung. Das hieß ja, man darf nur noch über die eigene Gruppe sprechen, zu der man durch Zufall gehört, also qua Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Vorliebe oder was auch immer. Das ist ja dann auch irgendwie, wenn man nur noch über sich redet, das Ende von Fantasie, von Einfühlung, von Anteilnahme. Also erstmal Abstand. Dann kam mir aber ein Gedanke in die Quere. Also es geht ja bei diesem Konzept, es geht ja nicht um die privilegierte Mehrheit eines Landes, einer Nation, sondern es geht um die nicht privilegierten Gruppen, deren Geschichten, Erfahrungen eben nicht gehört werden oder wenig gehört werden. Und dann fiel mir aber doch die Frage ein, ob ich als Ostdeutscher eigentlich in so eine Gruppe gehören würde in diesem Land. Und dann drängte sich mir eine Erinnerung auf. Letztes Jahr gab es eine Kontroverse um den ostdeutschen Schriftsteller Christoph Hein. Und da war ich dann auch doch wieder bei der Frage, ob ich und meine Gruppe sozusagen, die Ostdeutschen, ob wir von solchen Phänomenen kultureller Aneignung, Enteignung jetzt aus unserer Perspektive vielleicht doch betroffen sind.
Ja, inwiefern denn? Denn da ging es doch um Christoph Heins neues Buch und um den Film Das Leben der Anderen.
Genau, vielleicht erstmal ganz kurz zu Christoph Hein, damit man den wieder auf dem Schirm hat. Der war ja in der DDR einer der ganz wichtigen Autoren, gerade in einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Regime durch seine Theaterstücke. Da hat er übrigens das Ende der DDR schon öfter vorweggenommen in den 80er Jahren. Auch durch seine Romane Der fremde Freund, Im Westen als Drachen Buch bekannt, ganz wichtiges Buch. Er hat auch eine wichtige Rede gehalten gegen die Zensur in der DDR 1987. 1998 wurde er der erste Präsident des gesamtdeutschen PEN, also hatte auch eine starke, hat er bis heute gesamtdeutsche Ausstrahlung, also wichtiger Autor. Letztes Jahr veröffentlicht er das Buch Gegenlauschangriff, Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege. Und da gibt es eben einen Text über diesen Film Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck, wo der ausgezeichnet 2007 Oscar als bester deutschsprachiger Film, Riesenerfolg dieser Film. Und jetzt ist Christoph Heins Vorwurf an den Film, der behauptet zwar von der DDR der 1980er Jahre zu erzählen, aber der Film, sagt Hein, der verfehle völlig die Realität dieses Landes. Der erzähle ein Gruselmärchen, das in einem sagenhaften Land spielt, vergleichbar mit Tolkiens Mittelerde. Das ist so die zupackende Formulierung von Christoph Hein. Und es ist interessant, dass diese Kritik an diesem Film von ganz vielen mit ostdeutscher Erfahrung geteilt wird und im Westen überhaupt nicht verstanden wird.
Was gab es da für Reaktionen drauf? Weil der Film ist ja sogar Schulstoff inzwischen, soweit ich weiß, und wirklich sehr gefeiert und ausgezeichnet worden. Wie waren die Reaktionen?
Ja, das mit dem Schulstoff ist ein sehr interessanter Punkt, weil Christoph Hein auch eine Geschichte erzählt, dass ein, also nicht Schule, sondern Universität, ein Germanistikprofessor seinen Studenten berichtet hat von dieser Antizensurrede von Christoph Hein aus dem Jahr 1987. Daraufhin haben die Studenten dann gefragt, ja, krasse Rede, wie viele Jahre Gefängnis hat denn der Autor dafür bekommen? Und der Professor hat wahrheitsgemäß gesagt, Christoph Hein musste nicht ins Gefängnis. Es gab zwar eine heftige Kontroverse in der DDR, aber keine Gefängnisstrafe. Und die Studenten haben gesagt, das kann nicht sein, weil wir haben ja den Film Das Leben der Anderen gesehen und deswegen wissen wir, das kann so nicht gewesen sein mit Christoph Hein. Also es ist ja interessant, dass sich dann die Fiktion sozusagen über die Realität legt und eine andere Wahrheit sozusagen stiftet. Weil Sie nach den Reaktionen fragen, Christoph Hein wurde sehr harsch kritisiert, auf jeden Fall in zwei Zeitungen, Frankfurter Allgemeine und Süddeutsche Zeitung. Dazu trug bei, dass ihm zwei sachliche Fehler in seinem Text unterlaufen sind. Das hat seinen Punkt natürlich geschwächt. Aber wichtiger fand ich, dass seine Kritiker eigentlich überhaupt nicht gesehen haben, worauf es ihm ankommt. Nämlich, dass er gesagt hat, also dieser Film behauptet, eine bestimmte Realität. Ich habe damals in dieser Realität gelebt. Es war eine andere. Der Film erzählt ein Märchen und ich kann das so nicht stehen lassen, diese Behauptung dieser Realität. Und dazu kam noch, dass einer der Redakteure eben Westdeutsch sozialisiert, FAZ, dann außerdem noch gesagt hat, Christoph Hein würde eine relativierende, frivole Pose einnehmen gegenüber dem DDR. Unrecht. Und das ist eigentlich ähnlich wie die Studenten, ja. Da sagt dann jemand, ich weiß es besser als du, obwohl ich es nur aus zweiter Hand kenne.
Gibt es denn sowas häufiger, diese Erfahrung für Ostdeutsche, dass ihnen quasi westdeutsche Künstler oder Kritiker erzählen, wie ihr Leben eigentlich war?
Ja, aus dem Bereich Film würde mir noch einiges einfallen. Manchmal ist es auch wirklich lustig, weil es gab zum Beispiel mal ein ARD-TV-Event, wie das dann so heißt, die Frau vom Checkpoint Charlie, zweiteiliger Film, da ging es so um Stasi-Methoden, Flucht aus der DDR, eine Frau, der ihre Kinder weggenommen werden in der DDR. Veronika Ferres war die Hauptdarstellerin und die wurde dann öfter interviewt mit der Frage, Frau Ferres, erklären Sie uns doch mal, wie das war mit der Stasi in der DDR und den Methoden der Stasi. Und das ist dann schon wieder lustig, absurd, auf eine gewisse Weise. Was mir auch noch einfallen würde, wäre ein Film wie von Michael Bulli-Herbig, auch vom letzten Jahr, Ballon über eine Flucht aus der DDR. Da würde ich auch sagen, dass er da eine Geschichte eigentlich ausgebeutet hat, um so einen Spannungsfilm zu erzählen. Interessanterweise finde ich, dass in der Literatur ich keine solchen Beispiele gefunden habe. Also dass die Literatur da sehr viel gerechter und besser wegkommt, würde ich sagen.
Zum Beispiel mal ein positives Beispiel.
Ja. Also Marcel Beyer muss man unbedingt erwähnen mit seinen frühen Büchern, über die ist er früh nach Dresden übergesiedelt aus dem Westen und hat von seinen Wahrnehmungen dort erzählt. Ein wichtiges Buch auch, Die grüne Grenze, das ist jetzt von einer Autorin, die ganz weit aus dem Westen kommt, nämlich aus New York, Isabel Fargo Cole, die erzählt von der eben nicht grünen Grenze zwischen DDR und Westdeutschland im Harz in den 1970er Jahren. Und das macht sie sehr genau und sehr poetisch, wozu vielleicht auch beigetragen hat, sie ist auch die Übersetzerin unter anderem von Wolfgang Hilbig und Franz Fühmann, also wichtigen DDR-Autoren, übersetzt sie ins Englische und hat auf die Weise offenbar auch einen sehr direkten Zugang gefunden zu DDR-Realitäten. Man könnte auch nennen, Vor dem Fest, den preisgekrönten Roman von Sascha Stanišić. Man könnte es so begründen, Stanišić lebt in Hamburg, ist in Heidelberg groß geworden. Dann wird es aber schon komplizierter, weil er kommt aus dem kommunistischen Jugoslawien und ist erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen.
Ja, in welche Gruppe ordnet man denn so jemanden eigentlich ein? Was darf der denn jetzt beschreiben?
Genau, da wird es dann ja schwierig mit der Einordnung, ne? Gehört er jetzt, ist er ein Westdeutscher oder gehört er in den Osten wegen der Herkunft aus Jugoslawien? Gehört er zu den nicht privilegierten Migranten, wenn man es weiter treibt? Gehört er als viel gelesener, ausgezeichneter Schriftsteller zur privilegierten Meinungselite? Oder gehört er zu all diesen Gruppen, wie wir ja alle zu verschiedenen Gruppen eigentlich gehören, wenn man sich es mal genauer anguckt? Und dieses Problem und dieses Dilemma auch ja, dieses Konzeptes, dieser kulturellen Aneignung, habe ich gefunden, dass die britische Autorin Sadie Smith das sehr genau und eindrucksvoll auch mal benannt hat. Sie hat gesagt in einem Essay 2017, diese Diskussion eben über kulturelle Aneignung würde sehr schnell bei einem essentialistischen Rassenbild landen. Ja? Also bei einem, wo Menschen eben auf ihre Zugehörigkeit zu einer Ethnie reduziert werden. Und da fragt Sadie Smith auch im Blick auf ihre Kinder, also sie ist Tochter einer Jamaikanerin und eines weißen Engländers, ja, sind meine Kinder dann zu weiß, um sich etwa mit dem Leid der Schwarzen zu beschäftigen? Wie schwarz ist eigentlich schwarz genug? Und die eigentliche Frage, sagt Sadie Smith, ist doch, ob eine Künstlerin oder ein Künstler ja seinem Stoff gerecht wird.
Also eine ästhetische Frage eigentlich, das klang ja schon ein bisschen mit an, wenn das ist auch ihr Punkt, dass das eigentlich zweitrangig ist, welcher Gruppe ein Künstler angehört?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Jetzt auch nach diesem Durchgang durch diese Frage bin ich als Ostdeutscher jetzt eigentlich betroffen von diesem, oder wäre das auch mein Konzept? Die Frage muss sein, denke ich, wie einfühlsam, wie durchdacht, wie erfindungsreich, wie fern auch von Klischees, von Voyeurismus erzählt jemand von einem Stoff. Und so argumentiert eben auch Christoph Hein. Der sagt ja nicht, Florian Henkel von Donnersmarck darf nicht von der DDR erzählen, weil der aus dem Westen kommt. Sondern er sagt eben, es ist ein Melodram, es ist ein Märchen, es arbeitet mit vorgefassten Bildern, mit Klischees. Deswegen wird es der Wirklichkeit nicht gerecht, von der der Film behauptet zu erzählen. Oder ein anderes Beispiel noch aus dem Bereich der Literatur, das auch viele bewegt hat, auch im vergangenen Jahr, der Roman Stella von Takis Würger. Da ist eben auch nicht das Problem, dass jetzt ein nachgeborener Deutscher sich das Schicksal einer deutschen Jüdin aus der Zeit des Nationalsozialismus aneignet, sondern dass der Autor mit so einer krassen Sensationslust da agiert in diesem Buch, ja, dass er Nazis und Sex und Drogen und Ausschweifung und Liebe und Judenverfolgung so ineinander rührt und so ein Bestsellerprodukt mit obszönen Zügen zusammenrührt. Das ist das Problem und nicht seine Zugehörigkeit.
Und haben Sie auch noch ein positives Beispiel für uns?
Nach all dem Negativen.
Ja, genau.
Ja, ich habe gerade gelesen und das fand ich ein wirklich tolles, positives Beispiel, das Buch Noch einmal Deutschboden von Moritz von Uslar. Das ist erstmal, wenn man auf die Gruppen schaut, eine mehrfache Grenzüberschreitung, also westdeutscher, intellektueller Großstädter, ein Mensch mit einer anerkannten Stimme in unserem publizistischen Raum, der geht in die ostdeutsche Provinz, in die Kleinstadt, zum Prekariat, vielfache Grenzüberschreitung. Aber die erzählerische Haltung, mit der er das tut, er stellt sich immer wieder selbst in Frage. Er will nichts besser wissen. Er will wirklich Anteil nehmen an dem, was er da sieht. Und so wird das zu einer sehr interessanten und offenen, coole Art auch demütigen Erzählung. Und wenn man das so hinkriegt, dann kann man, glaube ich, alle Grenzen überschreiten.
Frank Meyer über kulturelle Aneignung. Danke für dieses Gespräch. Und wir werden auf das Thema auch nochmal zurückkommen und uns anschauen, wie in den USA darüber diskutiert wird, wenn dann der Roman, mit dem wir angefangen haben, American Dirt von Janine Cummins, bei uns im April auf Deutsch herauskommt.